Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Beim Einkauf Produkte zu meiden, die von weit her transportiert worden sind. Dieser Tipp soll die persönliche Klimabilanz verbessern. Und in der Tat belasten weite Transporte das Klima. Ganz besonders natürlich, wenn sie per Flugzeug stattfinden. Aber auch die Seeschifffahrt stößt große Mengen an Treibhausgasen aus. Und über deren Verringerung beraten die Mitglieder der zuständigen International Marine Organization in dieser Woche in London. Gleich Thema im Interview mit Lukas Leppert vom Naturschutzbund Deutschland. Wir berichten außerdem über giftigen Bauschutt in Südschwarzwald, über Neuseelands Kampf gegen invasive Tierarten und über Extremwetter und Versicherungen. Geldanlage mit Rücksicht auf die Umwelt und die Menschenrechte ist schließlich Thema im Verbrauchertipp. Auf hoher See war der Umweltschutz lange Zeit ein Fremdwort. Da, wo niemand hinschaut und weit und breit nur Wasser zu sehen ist, bleiben Umweltschäden lange unentdeckt und vor allem können sie oft nur schwer auf den Verursacher zurückgeführt werden. Das hat sich geändert. Seit einiger Zeit zum Beispiel darf nur noch Schiffstreibstoff verwendet werden, der weniger Schwefel enthält und damit die Atmosphäre weniger verschmutzt. Den CO2-Gehalt der Abgase verringert das aber leider nicht und so belastet die internationale Seeschifffahrt weiter das Klima. In London beraten die Staaten der International Maritime Organization, IMO, derzeit über Klimaschutz in der Schifffahrt und darüber spreche ich jetzt mit Lukas Leppert. Er kümmert sich beim Naturschutzbund NABU um das Thema und er verfolgt auch die Tagung in London. Guten Tag, Herr Leppert.
Guten Tag, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Herr Leppert, wie groß ist denn der Anteil der Schifffahrt am Ausstoß von Treibhausgasen?
Die Schifffahrt macht ca. 3% der weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Wenn man das auf Länderliste setzen würde, dann wäre die Schifffahrt so ca. auf Platz 5, Platz 6 aller Länder. Also würde mehr Treibhausgase verursachen als ganz Deutschland.
Wie soll der Ausstoß der Treibhausgase denn verringert werden?
Ja, es gibt hier gute Möglichkeiten. Also es stehen alle eigentlich in den Startlöchern, um was zu ändern. Zum einen braucht es natürlich viel effizientere Schiffe, damit weniger Treibstoff benutzt wird. Und langfristig müssen dann alternative Energiequellen her. Also die Nutzung von Strom, erneuerbarem Strom, sowie Wind sind hier ganz wichtig. Aber langfristig dann auch erneuerbare Kraftstoffe, die auf Strombasis basieren, wie Methanol und Ammoniak.
An Land ist ja der Elektroantrieb beim Auto der Königsweg. Wo ist der denn auf See auch geeignet?
Genau, also auf Land lässt sich alles wunderbar elektrifizieren. Das ist eine sehr einfache und gute Lösung. Auf Schiffen ist das teilweise auch möglich, insbesondere wenn die kurze Strecken zurücklegen oder auch häufiger an Land anlegen. Allerdings lässt sich der weltweite Handel, der über die großen Weltmeere stattfindet und enorme Mengen an Gütern transportiert, nicht elektrifizieren, da der Energiebedarf hier viel zu groß ist und die Batterien, die an Bord nötig wären, viel zu viel Platz einnehmen würden.
Wie sind denn da die Alternativen? Was geht denn da?
Also was sich auf jeden Fall wunderbar nutzen lässt, wäre Wind. So sind wir früher schon über die Weltmeere gekommen. Und auch heute ist durch die Benutzung von Wind enormes Einsparpotenzial bei den Kraftstoffen möglich. Aber es werden immer noch Kraftstoffe benötigt werden. Die müssen allerdings auf erneuerbaren Energien basieren. Und E-Methanol, E-Ammoniak und Wasserstoff sind hier ganz groß im Rennen, da die besten Möglichkeiten versprechen, Treibhausgase langfristig einzusparen.
Gibt es denn auch beim Punkto Energieeffizienz nennenswerte Einsparmöglichkeiten?
Da gibt es wunderbare Einsparmöglichkeiten. Und die Ziele, die sich die IMO vergangenes Jahr gesetzt hat, sind ja durch Zwischenziele bis 2030 und 2040 unterfüttert. Und die Zwischenziele bis 2030, 30% der Treibhausgase einzusparen, ließen sich allein über Energieeffizienzmaßnahmen erreichen. Und das würde nicht nur aktuell den Vorteil haben, weniger Kraftstoffe zu verbrauchen, sondern auch in Zukunft weniger der enorm teuren und schwierig herzustellenden erneuerbaren Kraftstoffe zu benötigen.
Die Möglichkeiten sind also groß. Wie steht es denn um die Bereitschaft, zu Ergebnissen zu kommen?
Ja, es gibt eigentlich eine sehr große Bereitschaft. Deswegen treffen sich die Staaten auch hier. Und es geht jetzt darum, wie genau sieht der Schritt nach vorne aus? Und da gibt es dann natürlich viele verschiedene Wege, die jetzt ausdiskutiert werden müssen. Deutschland und die EU positionieren sich hier sogar sehr konstruktiv und sehr progressiv. Und auch die Branche steht eigentlich bereit und wartet nur auf die internationalen Spielregeln, um zu wissen, wie denn die nächsten Schritte nach vorne aussehen sollen.
CO2-Bepreisung, also ein Preisschild sozusagen für den Ausstoß von Treibhausgasen, das ist eine Methode, die Europäische Union zum Beispiel in ihrem Inneren nutzt. Wird das in der Seefahrt auch eine Rolle spielen?
Das wird sehr hoffentlich eine Rolle spielen. Das ist auf jeden Fall einer der Punkte, die wir ganz zentral sehen, um möglichst effiziente Maßnahmen einzuführen. Denn zum einen wird hierüber dann gewährleistet, dass diejenigen, die Treibhausgase ausstoßen, auch dafür bezahlen, also den Schaden, den sie verursachen, auch wieder ausgleichen müssen. Zum anderen wird das ermöglichen, durch diesen aufgebauten Geldtopf alle Staaten innerhalb der Transformation mitzunehmen und zu berücksichtigen, damit niemand am Ende zurückgelassen wird.
Bei Klimaverhandlungen, da gibt es dann immer auch Staaten, die bremsen und unter Umständen das Ergebnis am Schluss doch ein ganzes Stück weniger ehrgeizig machen, als es anfangs aussah. Sieht es bei Ihnen auch so aus? Und wenn ja, wer sind die Bremser?
Also es gibt natürlich ein paar Staaten, die nicht ganz unsere Linie vertreten und das, was wir beabsichtigen. China, Brasilien, Norwegen bilden da auf jeden Fall eine Front, die andere Maßnahmen vorschlägt, um die Klimaneutralität zu erreichen, die wir als weniger effektiv ansehen. Und da wird es jetzt einige Diskussionen geben und am Ende wird wahrscheinlich auch ein Kompromiss herauskommen, mit dem wir als Naturschutzbund auch nicht ganz zufrieden sein werden, was ja auch Zweck von uns ist, aber hoffentlich einer, der trotzdem gut in die Zukunft führen kann.
Was erwarten Sie denn am Schluss ganz konkret? Was wird rauskommen Ende der Woche?
Am Ende der Woche wird es erstmal die weitere Verhandlungsmasse auf dem Tisch liegen, denn es wird jetzt noch gar keine endgültige Entscheidung getroffen, sondern die steht im April nächsten Jahres an. Aktuell würde ich mich vor allen Dingen freuen, wenn die Bepreisung des CO2s und der Äquivalente weiterhin auf dem Tisch liegen würde, da das wirklich eine zentrale Maßnahme ist, die viel Einfluss auf die gesamte Schifffahrt haben wird. Und sollte die ausgeklammert werden, das wäre ein sehr herber Rückschlag, aber ich bin guter Dinge, dass das am Ende auch noch weiterhin Teil der Verhandlungsmasse sein wird.
Lukas Leppert war das. Wir sprachen über Schifffahrt und Klimaschutz. Herzlichen Dank für das Gespräch. Der Südschwarzwald steht für Berge, Wälder, kurzum für Idylle pur. Bauschutt passt da gar nicht ins Bild, doch der wurde an verschiedenen Stellen in der Region abgeladen. Der Bauschutt enthält auch giftige Bestandteile und das in geschützten Naturgebieten. Der Streit darüber zieht sich seit Jahren, doch die Konsequenzen halten sich in Grenzen. Im Gegenteil, es wächst schon Gras darüber, was die Sache aber natürlich keineswegs besser macht. Katharina Thoms ist dem Thema für uns nachgegangen.
Dieter Berger steht an einem Waldweg im Hochschwarzwald, zeigt auf einen Abhang.
Also hier ist Naturschutzgebiet und hier hat die Geschichte eigentlich angefangen.
Berger ist ehemaliger Straßenarbeiter und Umweltschützer, lange Jahre beim Verband BUND aktiv. Vor 4 Jahren hat er durch Zufall mitbekommen, wie LKW hier im Wald am Berg Belchen Schutt abgeladen haben.
Unkontrollierter Bauschutt mit Teeranteilen, Beton, Kabelbänder und was ist was alles, Plastik.
Mit anderen Umweltschützern ging Berger der Sache nach. Sie fanden 19 Stellen im Wald. Er war entsetzt.
Wir sind im Biosphärengebiet, das heißt, es ist grundsätzlich nicht genehmigt, es ist illegal, raus.
Berger ließ das keine Ruhe. Er fing an, sich genauer anzugucken, was dort eigentlich im Wald lag. Als früherer Straßenarbeiter kannte er sich aus und fand unter das Material vermischt zerkleinerte Stücke von Teerstraßen und damit auch den Verdacht auf giftige Chemikalien. An einer anderen Fundstelle im Wald holt Berger jetzt sein Analysespray raus und sprüht eine weiße Flüssigkeit auf einen Steinbrocken.
Oh, wie eine Rakete.
In Sekundenschnelle verfärbt er sich gelb.
Höchste Belastung.
Mit giftigen PAK-Chemikalien, die zum Beispiel in Autoreifen, Farben oder eben Teer vorkommen.
Ich habe jetzt praktisch das Indikatorspray da drauf gemacht. Wenn es sich verfärbt, ist es PAK-haltig. Wenn es sich nicht verfärbt, kann es in die Wiederverwertung gehen.
Berger fand viele solcher Stellen. Es wurde Strafanzeige gestellt, gab Beschwerden bei der Gemeinde Kleines Wiesental. Der Bürgermeister Gerd Schönbett sagt heute:
Wir wurden erst informiert, als das Material bereits im Wald eingebaut war.
Verantwortlich war der zuständige Förster im Landkreis. Und als der Bürgermeister davon erfuhr,
da habe ich nichts unternommen. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass, wenn er das macht, dass er die rechtlichen Seiten abklärt.
Das Material lag so kreuz und quer, dass es auch in einen Bachlauf abrutschte. Der zuständige Behördenleiter im Landratsamt Lörrach, Michael Kaufmann.
Da war zum einen eben feststellbar, dass das Material zum Beispiel mit Backstein und mit Bauschuttmaterialien verunreinigt ist. Das ist keine chemische Beeinträchtigung, aber solche Materialien gehören selbstverständlich nicht in den Wald.
Ein kleiner Teil wurde entfernt, das meiste, der offiziell fast 400 Tonnen, blieb aber liegen, auch in Wassernähe. Das Landratsamt untersuchte auf Druck der Bürger dann das Material. Dieter Berger hatte inzwischen selbst eine Untersuchung auf eigene Faust bei der Universität Basel angestoßen. Unter Leitung der Umweltgeowissenschaftlerin Christine Allewell haben Studierende die Fundstellen untersucht. Demnach hätten die Bodenproben erhöhte Schwermetallwerte und PAK-Chemikalien angezeigt, bis zu 30 Mal über dem hier zugelassenen Grenzwert. Christine Allewell.
Diese PAKs sind für alle Lebewesen eigentlich giftig. Sie sind krebserregend.
Und laut Umweltbundesamt können sie das Erbgut verändern und die Fortpflanzung beeinträchtigen.
Und sie reichern sich eben an in der Umwelt, aber auch im Organismus. Also es ist typischerweise so, dass wenn man die mal aufgenommen hat, die können nicht abgebaut werden.
Die Proben wurden damals zusammen mit einem Fachinstitut der Universität Zürich analysiert. Die Behörden erkennen sie aber nicht an. Sie entsprechen nicht den Standards, so das Landratsamt. Dessen eigene Ergebnisse zeigten, kein Problem. Die Bodenproben lägen unter dem Grenzwert. Michael Kaufmann vom Landratsamt.
Das heißt, eine akute Gefährdung der Umwelt geht von diesem Material nicht aus.
Der zuständige Förster und die Straßenbaufirma wurden später zu Geldstrafen verurteilt. Der Förster ist fast im Rentenalter und wurde im Landratsamt noch versetzt. Dieter Berger ist empört.
Es kommt natürlich entscheidend dran, welches Material ich dann für die Probenahme nehme.
63 Bodenproben hätten sie untersucht. Christine Allewell ärgert, dass ihr Monitoring angeblich nichts wert sein soll.
Genau, das Gras wächst drüber und das ist natürlich auch die Hoffnung. Weg ist es dadurch nicht.
Beide stehen vor einem Schuttberg, auf dem Pflanzen wuchern. Unterhalb rauscht der Bach. Auch dort hatte ihr Team PAK-Belastungen gemessen. Das Problem?
Wenn Wasser durchfließt und die Steine aneinander reiben, dann hat man diesen ganz feinen Abrieb. Und dann wird es natürlich auch mit dem Wasser verlagert.
Und damit verbreitet. Aus Sicht des Landratsamts besteht kein Handlungsdruck. Nächstes Jahr soll das Material aus dem Wald entfernt werden. Vielleicht, wenn genug Personal dafür da ist.
Ein Beitrag von Katharina Thoms. Neuseeland liegt weit abgeschieden von der restlichen Welt im Südpazifik. Lange Zeit konnte die Evolution hier eigene Wege beschreiten. Seitdem Menschen die Inseln besiedelt haben, hat sich das geändert, vor allem mit der Ankunft der ersten Europäerinnen und Europäer im 17. Jahrhundert. Sie brachten Tiere mit, etwa Ratten und Katzen, aber auch Pflanzen aus anderen Teilen der Welt. Manche davon breiten sich aus und verdrängen einheimische Arten. Um diese invasiven Arten einzudämmen, greifen Neuseeländerinnen und Neuseeländer auch zum Jagdgewehr. Und das ist heftig umstritten, für uns berichtet Florian Barth.
Ein traumhafter Sonntagmorgen in den Bergen der Südinsel Neuseelands. Matt Bailey sitzt am Steuer seines Geländewagens, fährt rauf in die buschbewachsenen Berge. Mit seinen Kindern und Freunden aus der Umgebung. Alle sind sich einig, was sie dann am liebsten tun. Heute läuft es gut. Ein Hirsch, ein Treffer. Familie Bailey ist mit ihrem Hobby in Neuseeland keine Ausnahme. Dass Tiere sterben, stört die Kinder nicht. Im Gegenteil, sie sind fasziniert von der Jagd.
Wahrscheinlich einfach das frühe Aufwachen, hier rauffahren, das Wild jagen und dabei wandern.
Fette Beute gibt es hier in den Bergen genug. Kurze Zeit später läuft Matt ein Wildschwein vor das Gewehr. Aber Familie Bailey jagt nicht nur aus Spaß, auch um einheimische Tierarten zu schützen. Auf die Insel eingewanderte Tierarten wie Schweine bedrohen zum Beispiel neuseeländische Vögel oder Eidechsen. Viele dieser Tiere nutzen denselben Lebensraum wie unsere einheimischen Arten. Die Schweine graben Löcher, essen Vogeleier. Also je mehr wir davon loswerden, desto besser, damit unsere einheimischen Arten eine Überlebenschance haben. Die noch größeren Feinde der einheimischen Vögel und Eidechsen jagen meist nachts. Wildkatzen, Hermeline, Opossums. Sie fressen zum Beispiel Eier von Kiwis und Kakapos, neuseeländischen Vögeln, die von Natur aus nicht fliegen können und den Räubern hilflos ausgeliefert sind. Mit TV-Kampagnen wirbt Neuseeland für die Bekämpfung invasiver Arten. Bis 2050 will die Regierung das Problem im Griff haben.
Wenn wir das tun, werden spätere Generationen wieder eine starke Natur erleben. Vögel, Insekten und Reptilien werden im Land wieder ein Zuhause haben.
Auch Sean Monk will beim Kampf gegen invasive Arten helfen. Er stellt im Busch Tierfallen auf mit seinen Stiefkindern Alina und Siggi. Heute gehen sie die Fußfallen ab, in denen noch Opossums zappeln. Mit 2-3 festen Hammerschlägen auf den Kopf tötet Sean das Tier. Sie sind der Meinung, auch wenn es eine blutige Angelegenheit ist, man müsse es einfach tun.
Manchmal tut es mir leid. Es macht mir keinen Spaß, sie zu töten. Aber ich wünsche mir auch Kiwis auf unserer Farm. Und ich habe das schon oft gemacht. Darum bin ich nicht traurig.
So bin ich einfach aufgewachsen. Ich habe nie etwas anderes gemacht. Ich denke nicht darüber nach, wie traurig macht mich das, was habe ich getan. Das ist einfach Teil unserer Kultur und unseres Lebensstils hier. Wir sind keine Wilden. Wir versuchen, etwas zu erreichen mit dem, was wir tun. Wir versuchen, der Natur zu helfen. Diese Einstellung hassen viele hier. Christchurch, die größte Stadt der neuseeländischen Südinsel. Die Tierschützer Will und Sarah protestieren regelmäßig gegen die Methoden der Leute auf dem Land. Sie finden, man solle das anders regeln, mit Sterilisation oder genetischen Methoden, nicht einfach wahllos abschießen. Unsere einheimischen Arten liegen mir sehr am Herzen. Wir müssen sie schützen, aber wir brauchen einen strategischen Ansatz. Welche Methoden machen tatsächlich einen Unterschied und wie schaffen wir das, ohne unnötig Schmerzen und Leid zu verursachen? Vor allem Jagdwettbewerbe machen Tierschützer wütend. Einmal im Jahr reisen Jagdbegeisterte aufs Land. Wer schießt am meisten an einem Tag? Auch darum geht es hier. Für tote Wildkatzen gibt es eine extra Preiskategorie. Viele Kinder machen mit. Für die Tierschützer der falsche Weg. Wir sollten jungen Menschen beibringen, nicht nur Mitgefühl zu ihren Freunden und ihrer Familie zu entwickeln, sondern auch gegenüber Tieren. Als Teil eines Wettbewerbs Tiere zu töten, das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, jungen Menschen die richtigen Werte beizubringen. Die Farmer hier kennen die Bedenken der Tierschützer, können sie aber nicht teilen. Sie sind überzeugt, nur wenn sie auf ihre Art die invasiven Tierarten bekämpfen, kann Neuseelands ursprüngliche Tierwelt so vielfältig bleiben.
Aus Neuseeland war das Florian Barth. Die Klimaerwärmung macht viele sehr unangenehme Wettererscheinungen bei uns häufiger. Hitzewellen, Extremregen, starken Hagel und vieles mehr. An der bebauten Umwelt geht das natürlich nicht spurlos vorüber und die Schäden werden größer. Die Versicherungswirtschaft befürchtet, manches künftig nicht mehr abdecken zu können. Florian Zinner dazu.
In einer Welt voller Normen wundert es eigentlich kaum. Aber ja, es gibt also tatsächlich genormten Hagel. Kugeln aus destilliertem Eis und mit bis zu 5 cm Durchmesser richtig fette Brummer. Und wieder ist so ein Brummer auf ein Stück Dach geknallt. Aus einer Hagelkanone geschossen, ja, auch das gibt's. Aber der Ziegel bleibt standhaft.
Wenn er das aushält, hat er einen sogenannten Hagelwiderstand von HW5.
Das sagt Martin Jordi. Der Bauingenieur leitet bei den kantonalen Gebäudeversicherungen in der Schweiz den Bereich Prävention. Und das Hagelregister, von dem er spricht, ist eine durchaus praktische Sache. So lässt sich einfach ein Bauteil auswählen, das einen entsprechend großen Hagelwiderstand für den gewünschten Standort hat. Denn das Hagelrisiko ist in den Alpen nochmal höher als im Flachland. Und die Schäden nehmen zu.
Das ist einerseits der Klimawandel, andererseits aber auch die veränderten Bauweisen. Wir bauen heute viel besser gedämmt.
Und dadurch wird die Bausubstanz weicher. Klimaschutz und Klimaschaden liegen also dicht beieinander. Gebäudeversicherungen sind in den meisten Schweizer Kantonen verpflichtend, in Deutschland hingegen freiwillig. Hier ist nur etwas mehr als die Hälfte der Wohngebäude gegen Elementarschäden versichert. Alexander Küsel, der beim Gesamtverband Deutscher Versicherer den Bereich Schadensverhütung leitet, ist das zu wenig.
Wir wollen ja ein großes Versicherungskollektiv schaffen, das sozusagen viel Beitrag reinkommt, dass dafür ausreichend Kapital im Sammelbecken vorhanden ist.
Und dann im Fall der Fälle verteilt werden kann. Noch können die Versicherer Katastrophen wie die Flut 2021 im Ahrtal stemmen, solange solche Extremwetterereignisse nicht zunehmen, wonach es derzeit eher nicht aussieht. Sorgen bereitet Küsel aber nicht nur die Klimakrise an sich, sondern auch der Blick auf die, die sich in Zukunft gegen Naturgefahren versichern wollen.
Wir sehen die Beispiele im Ausland. In Florida kann man Stürme nicht mehr versichern, in Kalifornien sind es die Feuerereignisse und wenn dann niemand mehr die Prämien bezahlen kann, dann wird es echt schwierig dabei.
Und zwar sowohl für die Versicherer als auch für die Kundschaft. Derzeit finden vor allem Debatten um eine Pflichtversicherung statt. Dabei ist sie gar nicht das, was die Versicherungswirtschaft fordert. Aber ohne systematische Prävention gehe es künftig nicht, sagt Küsel. Er lobt das Schweizer Modell. Dort gebe es Zonen, in denen gar nicht erst gebaut werden dürfe.
Wir fordern seit Jahren einen Baustopp von Gebäuden in Überschwemmungsgebieten.
So seien von der Ahrtal-Flut 9000 Häuser betroffen gewesen. Aber nur bei 34 habe man sich entschieden, diese nicht an Ort und Stelle wieder aufzubauen.
Wenn ich das so flapsig formulieren darf, Versicherungswirtschaft klebt ein Preisschild auf das Risiko.
Jeder in Prävention investierte Euro spare 6 Euro an Schäden, sagt Alexander Küsel und verweist auf entsprechende Untersuchungen aus Amerika. Fest steht zumindest, Schäden zu beseitigen ist weitaus teurer, als Schäden zu verhindern.
Soweit Florian Zinner über Extremwetter und Versicherungen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nicht nur die Rendite sollte stimmen. Viele Menschen möchten bei der Geldanlage Unternehmen bevorzugen, die Rücksicht auf die Umwelt nehmen und auch soziale Kriterien einhalten. Möglich wird das unter anderem durch die Anlage in Investmentfonds mit ethischem und ökologischem Anspruch, wobei die Nachfrage nach solchen Anlagen in letzter Zeit etwas nachgelassen hat. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass es nicht leicht ist, die Versprechen der Anbieter zu prüfen. Die Stiftung Warentest hat es versucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Im Idealfall unterstützen Anleger mit ihrem Investment in grüne Fonds ganz bewusst die nachhaltige und soziale Transformation der Wirtschaft, etwa durch den Kauf von Aktienfonds, die in erneuerbare Energien investieren, statt in fossile Energien oder Atomkraft. Die Stiftung Warentest hat sich über 1000 Fonds, die als nachhaltig beworben werden, genauer angeschaut. Mehr als die Hälfte davon erfüllten allerdings nicht die Kriterien einer wirklich nachhaltigen Geldanlage. Sie informierten unzureichend oder investierten auch in umstrittene Unternehmen oder Projekte. Für Warentesterin Karin Bauer ein Grund für die gegenwärtige Zurückhaltung am Markt.
Oft sehen die Leute halt auch, dass da doch Investments in ihren Fonds sind, mit denen sie jetzt nicht gerechnet haben. Und dann kommt halt noch dazu, dass in letzter Zeit leider auch erneuerbare Energien, Aktien nicht so gut performt haben und die Komplexität. Wenn man das alles mal so ganz genau betrachtet, ist es doch schon ziemlich kompliziert.
Wer nachhaltig investieren will, sollte deshalb genau auf die Auswahlkriterien der Fondsgesellschaften achten. Wobei es in der Regel nicht allein um grüne Themen geht, sondern ebenso um die Einhaltung von sozialen und arbeitsrechtlichen Standards.
Es fängt an mit Waffen, also kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, Verletzung von Arbeits- und Menschenrechten. Da geht es zum Beispiel um Kinderarbeit und natürlich dann auch fossile Energien.
Mehr oder weniger strenge Auswahlkriterien sind das eine. Doch natürlich erwarten Anleger, wie bei jedem Investment auch, eine gute Rendite. Die Untersuchung der Warentester zeigt, je strenger die Auswahl, desto geringer, zumindest tendenziell in den vergangenen Jahren, der Anlageerfolg.
Weil strenge Fonds nicht in die Tech-Konzerne investiert sind, die ja gerade an der Börse super performt haben, wo halt unter anderem Microsoft dazugehört oder Tesla dazugehört. Und dann entgeht denen natürlich Rendite. Und der andere Punkt, die erneuerbaren Energien, die halt im Moment einfach nicht gut laufen und worunter die strengen Fonds dann auch leiden.
Tesla beispielsweise sei zwar Vorreiter bei der Elektromobilität, habe aber Mängel im sozialen Bereich, weshalb das Unternehmen im Portfolio von strengen Nachhaltigkeitsfonds in der Regel nicht gelistet ist. Die Warentester bewerteten zum einen die glaubhafte Nachhaltigkeit eines Fonds, aber auch den Anlageerfolg. Beide Ziele zu vereinen ist schwierig, sagt Karin Bauer. Die Anlageexpertin rät für das Wertpapierdepot deshalb zu folgender Strategie.
Wenn jemand Wert auf strenge Nachhaltigkeitskriterien legt, dann muss er eigentlich einen aktiv gemanagten Fonds nehmen. Und dann sollte er entweder schauen, dass der eine möglichst stabile Performance hat oder er macht halt eine Mischung. Er nimmt vielleicht einen ETF, der eben nur mittelstreng ist und kombiniert dazu den strengen Aktienfonds seiner Wahl.
Bei den Nachhaltigkeitskriterien bekamen beispielsweise die beiden aktiv gemanagten Fonds Green Effects NAI-Werte vom Anbieter Bridge und Thea Assisi-Aktien von Ampega die volle Punktzahl. Beim Anlageerfolg jedoch nur eine mittlere Bewertung. Genau umgekehrt war es bei Fonds mit sehr gutem Anlageerfolg, vor allem ETF- und Indexfonds. Diese waren dann aber bei den Nachhaltigkeitskriterien oft nur Mittelmaß.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Thilko Gries geht es gleich unter anderem um die Wahlen in Österreich.